Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bund und Länder haben ihren Streit über den Digitalpakt für Schulen beigelegt. Der Vermittlungsausschuss einigte sich am Abend auf eine Grundgesetzänderung. Sie soll ermöglichen, dass der Bund die digitale Ausstattung von Schulen mitfinanziert, obwohl das eigentlich Ländersache ist. Strittig war zuletzt unter anderem, inwieweit der Bund die Verwendung der Gelder kontrollieren darf.
Kreide wird künftig wohl seltener in deutschen Klassenzimmern gebraucht. Tablets und Computer sollen hier den Schreibkram ersetzen. 5 Milliarden will der Bund dafür investieren. Darin sind sich alle einig. Gestritten wurde über die dafür notwendige Grundgesetzänderung. Die gibt dem Bund mehr Kompetenzen. Und das ging einigen Ländern zu weit.
Wir hatten die Sorge, dass der Bund sich in einer Einheitsbildungspolitik aus Berlin in einen Kernbestand der Länder einmischt. Das ist abgewendet worden.
Heißt, der Bund darf sich inhaltlich nicht einmischen, aber er darf Geld geben, auch für die Modernisierung von Schulen etwa. Streit gab es darüber, wer wie viel bezahlt. Der Bund wollte 50% von den Ländern dazu. Das haben die Länder abgelehnt. Im Kompromisspapier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, heißt es, die Mittel des Bundes werden zusätzlich zu eigenen Mitteln der Länder bereitgestellt. Die SPD ist nach der Einigung zufrieden.
Es gibt keine Verlierer, es gibt Gewinner, und zwar die Menschen in unserem Land, die wollen, dass wir mehr in Bildung investieren und mehr auch in den sozialen Wohnungsbau.
Strittig war im Vermittlungsausschuss bis zuletzt, wie viel Kontrollrechte der Bund bekommt. Jetzt heißt es, zur Gewährleistung der zweckentsprechenden Mittelverwendung kann die Bundesregierung Berichte und anlassbezogen die Vorlage von Akten verlangen.
Für uns ist es wichtig, und das habe ich immer gesagt, dass wir sicherstellen können, dass 100% des Geldes wirklich in den Schulen ankommen.
Im Vermittlungsausschuss haben sie sich geeinigt. Bereits morgen will der Bundestag die Grundgesetzänderung zum Digitalpakt beschließen.
Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Grundsatzurteil kirchlichen Arbeitgebern engere Grenzen gesetzt. Die Richter entschieden, dass eine zweite standesamtliche Heirat nach einer Scheidung kein Entlassungsgrund ist. Geklagt hatte der Chefarzt eines katholischen Krankenhauses. Über den Einzelfall hinaus stärkt das Urteil die Rechte der Mitarbeiter, die bei kirchlichen Arbeitgebern angestellt sind.
Kann diese dicke Akte bald geschlossen werden? Seit fast 10 Jahren wird dieser Fall verhandelt durch deutsche und europäische Instanzen. Heute hat das Bundesarbeitsgericht für den Kläger entschieden.
Der kirchliche Arbeitgeber war in diesem konkreten Fall nicht berechtigt, die Wiederverheiratung des katholischen Klägers zum Anlass für eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses zu nehmen.
So geschehen 2008, als dem Chefarzt eines katholischen Krankenhauses in Düsseldorf kurz nach seiner zweiten Heirat gekündigt wurde. Dabei gab es am selben Krankenhaus andere wiederverheiratete Ärzte. Eine Ungleichbehandlung sehen darin die Erfurter Richter. Sie folgen mit ihrer Entscheidung den Auslegungen des Europäischen Gerichtshofs.
Nämlich, dass gewisse Loyalitätsanforderungen in Verträgen mit leitenden Mitarbeitern katholischen Glaubens nur dann zulässig sind, auch bei kirchlichen Arbeitgebern, wenn diese wesentlich sind für die Art und die Ausübung der Tätigkeit.
Es galt, Diskriminierung im Beruf abzuwägen gegen einen verfassungsrechtlichen Freiraum kirchlicher Arbeitgeber. Der macht es ihnen möglich, besondere Loyalitätsanforderungen an ihre Mitarbeiter zu stellen.
Das Urteil ist sicherlich wegweisend und wichtig, weil es ein Stück weit klarer macht, wo die Grenze des kirchlichen Freiraums liegt, Loyalitätspflichten zu formulieren.
Ob diese Akte nun tatsächlich geschlossen wird, liegt beim Erzbistum Köln, dem Arbeitgeber. Der will das Urteil und mögliche Konsequenzen prüfen.
Der Zoll soll mehr Personal und mehr Befugnisse bekommen, um gegen Schwarzarbeit und Sozialbetrug vorzugehen. Das Bundeskabinett billigte einen Gesetzentwurf von Finanzminister Scholz. Bislang kann der Zoll erst einschreiten, wenn er Schwarzarbeit aufdeckt. Künftig soll er schon bei der Auftragsvergabe auf sogenannten Tagelöhnerbörsen oder bei unzumutbaren Unterkünften für Arbeiter ermitteln können.
Warten auf Gelegenheitsjobs, meist schwere körperliche Arbeit, bezahlt weit unter dem Mindestlohn. In immer mehr deutschen Städten gibt es solche Tagelöhnertreffs. Der Bundesfinanzminister nennt das einen schweren Missstand, den er beseitigen will.
Das konnte bisher gar nicht aufgegriffen werden. Der Zoll hatte überhaupt nicht die Möglichkeit zu sagen,
was ist das hier eigentlich? Können wir uns mal unterhalten? Können wir ein bisschen der Sache nachgehen? Diese neue Möglichkeit entsteht jetzt.
Scholz' Gesetzentwurf sieht vor, dass der Zoll künftig schon bei der Anbahnung von illegalen Jobs eingreift und auch bei Verdacht auf Ausbeutung oder Zwangsarbeit ermittelt. Dazu erhält er mehr Befugnisse, etwa bei Telefonüberwachung oder Datenabfragen. Zudem soll der Zoll einfache Verfahren selbst führen, als sogenannte kleine Staatsanwaltschaft. Zusätzlich zu den bereits geplanten Stellen sollen bis 2030 3.500 weitere Beamte ausgebildet werden.
Wir beobachten das mit großer Skepsis, wenn jetzt eine solche Ermittlungsbehörde, und darum handelt es sich ja, in den Kompetenzen weiter ausgeweitet wird. Das geht immer ganz konsequent auch zu Lasten der Rechte der Betroffenen, auch der Bürger und nicht immer nur derjenigen, die sich was haben zu Schulden kommen lassen.
Scholz will auch gegen Missbrauch von Sozialleistungen vorgehen. Künftig etwa soll Kindergeld in den ersten 3 Monaten nur dann an EU-Bürger ausgezahlt werden, wenn sie hierzulande Einkünfte nachweisen.
Es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, zu prüfen, ob der Anspruch überhaupt gerechtfertigt wäre.
Für Unterkünfte ausländischer Arbeitnehmer sollen künftig Mindeststandards gelten.
Ein anderes Thema im Kabinett war die Verschwendung von Lebensmitteln. Agrarministerin Klöckner stellte ein Programm dagegen vor. Nach Schätzungen ihres Ministeriums landen jedes Jahr 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Der größte Teil davon wird in privaten Haushalten weggeworfen. Bis 2030 soll diese Menge halbiert werden. Klöckner setzt dabei auf Appelle und Freiwilligkeit.
Die meisten Lebensmittel werden in Privathaushalten weggeworfen. Oft landet Essen in der Tonne, sobald das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht wird, was noch lange nicht bedeutet, dass ein Produkt tatsächlich verdorben ist.
Lebensmittel wegzuwerfen fängt schon mal dort an, dass man selber riecht, schmeckt und probiert und am Ende entscheidet, ist es eben nicht doch noch wert und noch gut.
Jeder Bundesbürger wirft jährlich 55 Kilogramm Lebensmittel in den Müll. Bundesweit werden bei Produktion oder Handel in Haushalt und Gastronomie 11 Millionen Tonnen Nahrung pro Jahr weggeworfen. Bis zum Jahr 2030 soll das halbiert werden, so die nationale Strategie, die das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Die grüne Opposition kritisiert, dass auch die Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung für Verschwendung verantwortlich sei.
Dann müssen wir aber die Strategie auch angehen, dass wir zum Beispiel mit chemisch-synthetischen Dingen möglichst viel produzieren, um es gegebenenfalls auch noch weltweit zu exportieren.
Die Linken fordern, das Wegwerfen von Lebensmitteln im Handel zu verbieten. Nahrung aus Mülleimern von Supermärkten mitzunehmen, müsse dagegen erlaubt sein.
Unserer Ansicht nach ist es dringend notwendig, dies sofort zu legalisieren. Denn es kann nicht sein, dass Wegwerfen legal ist, aber die Lebensmittel retten nicht.
Derzeit ist das sogenannte Containern verboten. Eine Legalisierung sei, so die Ministerin, nicht geplant.
Die mit der Sanierung der Gorch-Fock beauftragte Elsfleter Werft hat Insolvenzantrag gestellt. Hintergrund sind offenbar dubiose Praktiken der früheren Geschäftsführung. Die Kosten für die Arbeiten an dem Segelschulschiff der Marine waren in die Höhe geschossen, von 10 auf 135 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr stoppte das Verteidigungsministerium die Zahlungen an das niedersächsische Unternehmen.
Seit 3 Jahren ist das Segelschulschiff Gorch-Fock schon in der Reparatur in Bremerhaven. Jetzt stellt sich heraus, dass die Elsfleter Werft einen 2-stelligen Millionenbetrag, der vom Verteidigungsministerium bereits bezahlt worden war, offenbar nicht für die Instandsetzung der Gorch-Fock aufgewendet hat.
Von allem dem, was wir bisher erfahren haben, hört es sich an, als hätten wir hier einen richtigen Wirtschaftskrimi mit einer alten Geschäftsführung, die eine dubiose Rolle gespielt hat. Die alte Geschäftsführung hat, soweit wir das bisher aufklären konnten, Summen in Millionenhöhe, die die Bundeswehr ihr bereits gezahlt hat für die Gorch-Fock, nicht an die Unterauftragnehmer weitergeleitet.
Die Insolvenz der Werft und die fehlenden Millionenbeträge werfen auch beim Koalitionspartner SPD Fragen auf.
Wie kann denn eigentlich passieren, dass so viele Mittel in einem Projekt abfließen? Und wer hat da möglicherweise auch Aufsichtspflichten und Kontrollpflichten nicht wahrgenommen? Denn Fakt ist, es ist ein öffentlicher Auftrag.
FDP und Grüne fordern einen sofortigen Zahlungsstopp und fragen, inwieweit das Verteidigungsministerium nicht auch mitverantwortlich für die verfahrene Situation ist.
In der Vergangenheit hat die Ministerin mehrfach Vorlagen auf dem Tisch gehabt, wo die Zahlen nicht gestimmt haben. Sie hat mehrfach nicht gewusst, welche Sanierungskosten auflaufen werden. Und ich glaube, Frau von der Leyen muss natürlich jetzt auch im eigenen Haus aufräumen, damit sich solche Vorkommnisse nicht wiederholen.
Die Werft muss nun die Kosten neu berechnen. Erst dann will das Ministerium entscheiden, ob und wie das Segelschulschiff weiter saniert wird.
Der russische Präsident Putin hat die USA davor gewarnt, in Europa atomare Kurz- und Mittelstreckenraketen zu stationieren. In seiner jährlichen Rede an die Nation sagte der Kreml-Chef, sollte dies geschehen, werde Russland mit seinen Raketen die Kommandozentralen ins Visier nehmen. Gemeint sind die USA und andere NATO-Staaten. An das russische Volk gerichtet sagte Putin zu, es solle bald mehr Geld zur Verfügung haben.
Seine Zustimmungswerte sinken. Heute versprach Russlands Präsident Putin der Bevölkerung eine baldige Besserung der Lebensbedingungen. In seiner 15. Rede an die Nation verkündete er einen ganzen Maßnahmenkatalog. Vor allem Familien sollen profitieren. Ihnen stellte der russische Präsident Steuervorteile und mehr staatliche Hilfen in Aussicht. Dank der langjährigen gemeinsamen Anstrengungen und der dadurch erreichten Erfolge können wir jetzt kolossal in unser Land investieren. Schon in diesem Jahr sollen die Bürger spüren, dass es besser wird. Dabei sinken die Einkommen der Russen kontinuierlich, während die Lebenshaltungskosten steigen. Deshalb will der Präsident wirtschaftliches Wachstum mit staatlichen Investitionen ankurbeln. Nur so könne die Armut bekämpft werden. Den Westen warnte er vor der Stationierung von Nuklear-Mittelstreckenraketen in Europa. Russland will solche Raketen nicht als erste in Europa aufstellen. Wenn sie aber produziert und in Europa stationiert werden, und die USA haben das bisher nicht dementiert, dann würde das schlagartig die internationale Sicherheitslage verschärfen. Putin appellierte heute einmal mehr an den Zusammenhalt des russischen Volkes in schwierigen innen- wie außenpolitischen Zeiten. Doch wo das Geld für die umfangreichen Investitionen herkommen soll, sagte der russische Präsident nicht. Und auch nicht, warum er all das nicht schon viel früher getan hat, als Russland noch finanziell besser dastand.
Die britische Premierministerin May verliert weiter an Rückhalt. Drei Abgeordnete der Tories haben die Regierungspartei verlassen. Sie protestieren damit gegen den aus ihrer Sicht desaströsen Umgang der Premierministerin mit dem Brexit. Außerdem sind die Politikerinnen für ein zweites Referendum. Der Brexit ist am Abend auch Thema in Brüssel beim Treffen von May mit EU-Kommissionspräsident Juncker.
Theresa May vor dem Gespräch mit Jean-Claude Juncker heute Abend mit wenig glücklicher Miene. Denn Juncker hatte schon vorab erklärt, er habe kaum Hoffnungen auf einen Durchbruch. Währenddessen brechen ihr in London Teile der eigenen Partei weg. Drei prominente Tory-Frauen haben genug von Mays hartem Brexit-Kurs und gaben heute Mittag ihren Parteiaustritt bekannt. Ihr Vorwurf, May habe sich den antieuropäischen Rechten unterworfen und damit die Tory-Partei für immer verändert. Die Rechten, Hardliner, die ewigen Antieuropäer, die seit 40 Jahren jeden Premierminister zerstört haben, haben jetzt die konservative Partei komplett übernommen. Entsprechend setzten sich die drei heute auf die Seite der Opposition, und zwar direkt neben die Labour-Abgeordneten, die erst vor zwei Tagen ebenfalls ausgetreten waren. Der Grund auch hier die zunehmende ideologische Radikalisierung und der Brexit, den die Mehrheit der Labour-Wähler ablehnt. Der Betrug der Labour-Partei liegt jetzt offen auf dem Tisch. Man unterstützt den Brexit und anders als versprochen setzt Labour sich nicht für ein zweites Referendum ein. Gemeinsam wollen die Abtrünnigen beider Lager nun über eine neue Partei nachdenken. Der Brexit könnte nun auch die beiden großen Parteien hier zerstören, die immer mehr von den ideologischen Brexit-Befürwortern übernommen werden. Noch sind es nicht genug Abgeordnete, die sich offen dagegen stellen, aber es könnte der Anfang einer Bewegung werden.
Zu der Frage, ob sich in Großbritannien womöglich eine neue politische Kraft entwickelt, haben wir auf tagesschau.de einen Hintergrundbericht.
Trotz mehr als 24-stündiger Bemühungen dürfte der Stromausfall im Berliner Stadtteil Köpenick frühestens am späten Abend behoben sein. Die zerstörten Haupt- und Ersatzkabel müssten komplett erneuert werden, hieß es vom zuständigen Energieversorger. Betroffen sind 31.000 Haushalte und 2.000 Gewerbebetriebe. Generatoren übernahmen die Notversorgung, Geschäfte, Schulen und Behörden blieben geschlossen, Ampeln außer Betrieb.
Die Lottozahlen. 5, 11, 12, 19, 21, 48, Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 21. Februar.
Im Südwesten Deutschlands sorgt hoher Luftdruck für Sonnenschein, während ein von der Nordsee nach Polen ziehendes Tief der Nordosthälfte etwas Regen bringt. Und der breitet sich heute Nacht von den Küsten aus, sonst mal mehr, mal weniger Wolken und trocken, im Südwesten oft klar, örtlich bildet sich Nebel. Morgen regnet es in der Nordosthälfte gebietsweise, im übrigen Land teils Wolken, teils Sonne, die sich im Südwesten auch länger zeigen kann. Im Emsland heute Nacht bis 7, an den Alpen bis minus 5 Grad. Morgen auf Rügen bis 7, entlang des Rheins sehr milde 13 bis 16 Grad. Am Freitag zunächst vielerorts bedeckt, an den Alpen zeitweise Regen, später immer mehr Wolkenlücken, im Nordosten oft sonnig. Am Wochenende erwartet uns verbreitet sonniges und sehr mildes Frühlingswetter.
Karen Mioska meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Digitales Lernen, wie Schulen fit für die Zukunft gemacht werden können und die Pleite mit der Gorch Fock. Wie geht's weiter mit der Marineausbildung? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.